Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen, raumgreifenden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 28. März 2024. Ihnen allen wünsche ich von Herzen schon jetzt frohe Ostern, entspannte, besinnliche Tage im Zeichen der Zuversicht. Ostern, das christliche Fest, schlechthin das Fest der Auferstehung, der Wiedergewinnung aller Kräfte. Unsere Sorgen, unsere Beschwernisse fallen von uns ab. Zum Glück ist Ostern, bald ist Ostern, macht euch keine Sorgen. Das ist ja die lebenspraktische Grundbotschaft des Christentums. Und das Christentum ist ja, wenn Sie mir erlauben, das in der Sprache der Börsianer auszudrücken, eine unterbewertete Aktie. Man muss das Christentum wieder nach vorne bringen. Wir müssen es wieder ins Bewusstsein rücken. Nicht im Sinne eines Schwimmabzeichens oder eines Ordens, den wir da stolz zur Schau tragen. Nein, im Sinne einer Prägung und auch einer Lebenseinstellung. Einer Lebenseinstellung, die uns wieder verwurzelt hier in der Existenz, in unserer ganzen durchschlagenden Winzigkeit sehen wir uns da hineingestellt, in diesen gewaltigen Zusammenhang des Universums und im Vertrauen auf dieses Unfassbare, dieses Unsichtbare, das, was uns erst befähigt, überhaupt im Leben etwas zu leisten, zu machen, das ist sozusagen die mysteriöse, die rätselhafte Übergröße, der wir uns zuwenden, wenn wir da in christlicher Hinsicht unterwegs sind. Doch ich vergaloppiere mich bereits wieder in der neuen Weltwoche, die heute erscheint. Das sind Ausschnitte aus meinem Editorial gewesen. Frohe Ostern. Versuche ich auch ein paar solcher Gedanken anklingen zu lassen. Aber natürlich prägt dieses wunderbare Fest auch unser neues Heft mit einem spektakulären Titelbild, das da etwas anders gestaltet ist als üblich. Wir gehen aus der Form mit einem sehr großen Bild, aber ich glaube, der Gegenstand verdient es. Die Wiege des Glaubens in Mesopotamien. Unser Kollege Urs Gehriger hat eine Ausgrabungsstätte besucht in der heutigen Türkei. Und diese Ausgrabungsstätte legt frei den ältesten Sakralbau der Menschheit. Das sind die ältesten Tempelruinen, die überhaupt erst entdeckt und zur Kenntnis genommen werden können. Das hat steinzeitlichen Ursprung und es zeigt, dass diese Steinzeitjäger eben auch schon einen zivilisatorischen Transzendenzanspruch geltend machten. Eine frühe Hochkultur, die eben auch sozusagen sich zu vergegenwärtigen versuchte, dass das, was wir da packen, greifen, riechen und anschauen können, das, was unsere Sinne und unser beschränkter Denkapparat da verarbeiten und prozessieren, das ist nur ein klitzekleiner Ausschnitt aus der Wirklichkeit. Es gibt da noch etwas viel Größeres, Umfassenderes. Und das ist ja das, was den Menschen insgesamt auszeichnet, den Menschen als geistiges und damit auch religionsfähiges Wesen. Die Wiege des Glaubens, religiöser Schauder packt einen, wenn man den Sakralbau betritt. Nie zuvor hat man Spuren einer ähnlich hochentwickelten Gesellschaft gefunden. Gut möglich, dass wir die Geschichte unserer Spezies abermals neu schreiben werden. Dies ein paar Schlaglichter auf diese umfassende Berichterstattung hier mit einem Bild, das diesen labyrinthischen Sakralbau zeigt, die Wiege des Glaubens. Siehe, die Welt ist nicht verdammt. Frohe Ostern und Oscar Lafontaine, unser geschätzter Autor, beschäftigt sich mit der Propaganda, wenn die Lüge zur Wahrheit wird. Propaganda, das ist eben nicht einfach nur das, was wir bei den anderen zu sehen glauben, sondern die Propaganda hat sich selbstverständlich auch bei uns eingenistet, bei denen, die sich jetzt da im Moment etwas stark aufblustern als Krönung der Zivilisation, als Wertegemeinschaft, anderen Gemeinschaften da ihre Werte eher absprechend. Frohe Ostern, das wünsche ich Ihnen hier von ganzem Herzen, verbunden auch mit der Dankbarkeit für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist unglaublich beflügelt. Wir haben in diesem Jahr bereits über 40.000 YouTube-Abonnenten zugelegt in den ersten 3,5 Monaten. Das ist gewaltig und das ist ein Motivationsbooster der obersten Ordnung. Das beschwingt mich jeweils, wenn ich früh morgens aus den Federn steige, noch verschlafen mit verkrusteten Augen. Vielen, vielen herzlichen Dank und auch vielen Dank für die immer wieder zahlreichen Anregungen, auch Korrekturen, die konstruktive Kritik, die es mir überhaupt erst erlaubt, diese Sendung so zu machen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Julian Assange, das ist der größte Justizskandal der Gegenwart. Für mich, je länger ich darüber nachdenke, ein Schandmal für den Westen, wie dieser Investigativjournalist, dieser Aufdecker von Kriegsverbrechen unter schändlichsten Bedingungen festgehalten wird. Und keiner dieser Moralisierer und Gutmenschen, die jetzt mit dem Finger nach China oder nach Moskau zeigen, hat für mich die Glaubwürdigkeit, solange nicht dieser Fall nun wirklich angeprangert und ins Bewusstsein gerückt wird. Was man viel zu wenig weiß, und ich habe mich in letzter Zeit mit einigen Experten unterhalten, die sich schon viel länger als ich, gehört ja auch zu denen da, die geschlafen haben, die sich viel intensiver damit beschäftigt haben, die sagen mir, was der eigentliche Justizskandal ist. Die Tatsache, dass Assange von den Amerikanern vor allem deshalb dermaßen brutal verfolgt wird, weil er nicht nur Kriegsverbrechen im Irak aufgedeckt hat mit diesem Chelsea bzw. Bradley Manning, Abu Ghraib, sondern weil er eben auch aufzeigte, dass eine amerikanische Patrouille anscheinend 3 Reuters-Journalisten erschossen hat in diesen Kriegswehren, in diesen Kriegsverwicklungen. Und das müsste doch die Journalisten auf die Barrikaden treiben, diese ach so achtsamen und woken Journalisten, die zum Beispiel im Fall Nawalny ganze Leintücher vollgeschrieben haben. Ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen, man soll sich auch da empören, das ist auch ein Skandal, wenn in Gefängnissen die Häftlinge sterben, wenn da jemand aufgrund von mutmaßlich politischen Verwicklungen eingewiesen wird. Es geht nicht darum, das zu entschuldigen oder zu verharmlosen. Aber bevor wir uns da mit den Gräueltaten der anderen beschäftigen, sollten wir vielleicht mal den Saustall in unserem eigenen Haus etwas näher ins Visier nehmen. Und diese Selbstgerechtigkeit, die Selbstherrlichkeit, die sich da eben auch wieder aufpanzert, sozusagen mit der Ritterrüstung da der Strahlenden, ihrer Scheinheiligkeit, immer wieder einherklappert, das ist natürlich abstoßend und das schreit geradezu danach, hier entlarvt zu werden. Julian Assange, ein Schandmal für den Westen. Dann haben wir in Österreich ein Thema, das auch stellvertretend gesehen werden kann für die Schweiz oder für Deutschland. Die syrischen Flüchtlinge, die anerkannten Asylbewerber, die haben nun ihre Familien nachgezogen und das überfordert die Wiener Schulen, wie ich auf dem Portal Express gelesen habe. Viel zu viele Flüchtlinge, viel zu große Klassen, Lehrer, die damit nicht mehr zu Rande kommen. Und das ist die Folge einer verantwortungslosen Zuwanderungspolitik, die eben die Solidarität mit der eigenen, bereits hier wohnenden Bevölkerung mit Füßen tritt, um sich dann sozusagen einer Pseudosolidarität mit allem Verfolgten und Verfemten dieser Welt hier in Szene zu setzen. Das ist eben auch dieses Gutmenschentum, dieser Gesinnungsradikalismus, der sich von den Resultaten weitgehend entkoppelt. Und das ist dann eben die reine Gesinnung, die sich da selber genügt. Aber das Ausbaden, was da diese Flüchtlingszauberer und diese diese Migrationsmoralisierer, was die da alles so einbrocken und zulassen, das müssen ja nicht die Politiker. Die leben ja oft genug und auch die Journalisten in Quartieren, in denen es eben keine Ausländer gibt, in denen diese Missstände nicht zu erdulden sind. Aber das trifft natürlich vor allem die mit dem kleineren Portemonnaie, die sich eben dann nicht leisten können, sich dahinter die Brandmauern des Wohlstands und in die Privatschulen zurückzuziehen. Und das ist sozialer Sprengstoff, der da mit dieser Migration zugelassen wird, mit diesem Asylunwesen, das die Grenzenlosigkeit predigt, die man aber nicht leben kann. Das ist gefährlich, das führt auch zu einer Zerklüftung, das führt zur Entstehung von Fremdenhass und das liegt in der Verantwortung einer Regierung, es so nicht dahin kommen zu lassen. Und vor allem auf der linken Seite, die so gerne das Wort Solidarität beansprucht. Es ist unsolidarisch, gegenüber den bereits hier Lebenden da eine eben Pseudosolidarität auf Kosten gerade jener, die es dann ausbaden müssten, zu leben. Das ist ebenfalls Scheinheiligkeit. Gärung in Deutschland ist interessant. Ich habe gerade ein Interview gemacht mit Roland Tichy von Tichys Einblick. Das wird demnächst ausgestrahlt und wir unterhalten uns über diese fiebrige, aufgeregte, aufgekratzte Stimmung da in Deutschland. Und ich glaube, wir haben gestern über dieses Identitätsproblem gesprochen. Ich glaube, in Deutschland ist tatsächlich eine Art politisches Identitätskrisenphänomen zu beobachten und wir sehen eine Art Gärung. Viele Leute spüren auch in der Politik, dass die bisherige Richtung nicht mehr aufgeht. Man spürt ein Unbehagen angesichts verschiedener Krisenherde, die da aufpoppen, aber man hat noch nicht so richtig die Antwort gefunden. Und das sind eigentlich normale Prozesse in einer Gesellschaft, das sind Selbstfindungsprozesse und da wäre es wichtig, dass man möglichst offen und enttabuisiert diskutiert, aber meistens dann, wenn das eben am dringendsten gefordert wäre, ist man am wenigsten in der Lage dazu, verbeißen sich alle, eben errichten sie Brandmauern, grenzt man sich ab, wird moralisiert. Das sind Stresssymptome, das sind Zeichen der Überforderung und es wäre immer zu wünschen, dass die Medien hier etwas öffnend wirken würden, entspannend, entkrampfend, diskussionsbeflügelt. Aber leider sind eben auch die Journalisten sehr gerne da am Moralisieren und mit Inquisitorenwerkzeug zur Stelle, um da entsprechend die einen abzukanzeln und die anderen entsprechend hochleben zu lassen. In Deutschland ist das im Moment stark ausgeprägt und wir sehen natürlich auch diese Stresssymptome verdichtet bei einer Regierung, die mittlerweile ja kollektiv, also in Summe nicht einmal mehr 30%, glaube ich, der Zustimmung hat gemäß Umfragen. Das heißt, denen schwimmen wirklich die Fälle davon und das führt natürlich dazu, dass man sich noch mehr versteift, verhärtet und verkrampft und Ausdruck von dem sind dann eben auch Beschlüsse wie die von Frau Faeser, da bestimmte Meinungen unter Strafe stellen zu wollen, diese Gesinnungsjustiz, da eben dieses Inquisitoren- und Guillotinen-Gehabe. Man muss allerdings fairerweise immer wieder anmerken, dass diese Ampel im Grunde nur Tendenzen zur Kenntlichkeit entstellt, die es in Deutschland schon lange gibt, die sich bereits in der Merkel-Zeit, zum Teil schon vorher, angebahnt haben. Diese ganze politische Korrektheit, diese Meinungseinfalt, dieser Mainstream, wie man es auch nennt, das hat es vorhin schon gegeben. Aber nun mit dieser Ampel wird das dermaßen übertrieben. Und das wäre dann vielleicht sozusagen die unfreiwillige historische Rolle, das historische Verdienst dieser Regierung, dass sie eben den Unsinn dermaßen in den Wahnsinn übertreibt, dass dadurch den Deutschen die Augen geöffnet werden. Wir sehen ja auch Umfragen, ich habe gerade in Österreich, in einer österreichischen Zeitung eine gelesen, dass die Grünen mittlerweile die unbeliebteste Partei in Deutschland seien, kann das nicht beurteilen, aber hier hat natürlich auch ein Ernüchterungsprozess stattgefunden. Und die gleichen Leute, die noch vor vier, fünf Jahren die Grünen bejubelt haben, die sind nun gewissermaßen auf die Welt gekommen und haben gemerkt, was andere vielleicht schon etwas früher realisiert haben, dass die Grünen zwar ein legitimes Anliegen vertreten, nämlich den Umweltschutz, dass sie das aber in eine ökomarxistische Richtung hineintreiben, die dann natürlich die Grundlagen des Wohlstands und der freien Gesellschaft gefährdet. Aber eben die Ampel, und das könnte hier sozusagen die List sein, die unfreiwillige Chemotherapie gewissermaßen, die Ampel ist vielleicht so etwas wie die unfreiwillige Chemotherapie, aus der dann die Deutschen ernüchtert, geläutert und gestärkt hervorgehen, weil sie einfach durchschauen, was da für unheilvolle Tendenzen schon seit vielen Jahren jetzt einfach zum Ausbruch und zur Kenntlichkeit entstellt werden, um diese wunderbare Formulierung hier noch einmal zu verwenden. Friedrich Merz, der CDU-Vorsitzende, hat ja signalisiert, dass er vor allem mit den Grünen und auch mit der SPD natürlich große Koalition koalieren möchte, Brandmauer nach rechts. Ich finde das falsch. Damit begibt sich Merz eigentlich machtpolitisch einer wichtigen Opposition. Wäre ich CDU-Politiker in Deutschland, würde ich sagen, selbstverständlich arbeiten wir von Fall zu Fall mit der AfD zusammen, dort wo man ein vernünftiges Anliegen bringen kann. Die Linken können sich da nicht in Sicherheit wiegen. Indem Merz die Rechte von sich abschneidet, jubeln natürlich die Linken, machen sie eine Champagnerflasche auf, weil das eine Art politische Selbstverstümmelung da des CDU-Vorsitzenden ist. Ich kann das nicht nachvollziehen, warum er hier diesem Moralismus, dieser geschmäcklerischen Attitüde frönt. Man könnte ja durchaus auch als CDUler sagen, überheblich, wie das Politiker halt so tun, ja, diese AfD ist ja schon ein fragwürdiges Gebilde, aber wir haben hier einen Zivilisierungsauftrag. Ich finde das nicht richtig, das so zu sagen, aber wäre ich ein CDUler, da etwas im innenpolitischen Gerangel, würde ich das so machen. Auf keinen Fall würde ich da eine Brandmauer errichten. Damit errichtet man sozusagen eine Brandmauer zwischen sich und der Möglichkeit, politisch mehr gestalten zu können. Offensichtlich möchte Merz eben doch primär dem Mainstream gefallen, stellt er sein Ansehen, das Image im Grunde über die sachlichen Erfordernisse der Politik. Dann ein ebenfalls wichtiges Thema, Robert-Koch-Institut, da wurde ja auf Verlangen hin, wurden da diese Corona-Papers veröffentlicht, Teile davon geschwärzt, Scheintransparenz, was kommt heraus? Vieles wird bestätigt von dem, was wir hier schon seit langem diskutiert haben, auch während der Corona-Zeit, dass viele Maßnahmen sozusagen mit dem Gütesiegel der Wissenschaftlichkeit die Entscheidungen ausgestattet und beleuchtet wurden. Jetzt allerdings kommt heraus, dass da sehr viel politische Willkür dahinter steckte und dass gar nicht wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern einfach politische Opportunitäten da regiert haben. Wehe aber, sie haben das kritisiert damals, dann wurden sie beleidigt, vor allem in Deutschland, sehr arrogant, sehr schneidend, da abputzend von oben herab der Ton. Dann hat man gesagt, das seien Wissenschaftsfeinde, wenn man diese Maßnahmen bekämpft hat. Jetzt zeigt sich, dass sich da die Verantwortlichen eigentlich entschuldigen müssten, denn diese Wissenschaftlichkeit war eine Scheinwissenschaftlichkeit, da wurde einfach willkürlich durchregiert. Und wenn ich das anschaue, auch wie das jetzt geschwärzt wird, wie die Behörden da selbstherrlich sozusagen mit der Transparenz hausieren, glaube ich doch, dass es wichtig wäre, hier eine Aufarbeitung zu machen. Auch um den Behörden zu zeigen, ihr könnt nicht einfach machen, was ihr wollt, ihr untersteht der öffentlichen Aufsicht, der Kontrolle, und da müssten sich die Parteien jetzt stark machen und fordern, wir wollen eine Aufarbeitung dieser Corona-Zeit, auch um in Zukunft ähnliche Machtmissbräuche zu verhindern und um eben auch den Regierenden hier zu zeigen, dass sie nicht machen können, was sie wollen. Viele Regierungen sagen jetzt, ja, wir haben es besser gemacht als Ausland. Gleichzeitig befördern sie aber diese WHO-Verträge, diese neuen Gesundheits-Pandemie-Planwirtschaften da, die global alles harmonisieren sollen. Mit anderen Worten, mit Blick auf die Zukunft, ja, den Staaten gerade den Eigenspielraum rauben, dass man es eben nicht mehr anders und besser machen kann, soll alles über den gleichen Leisten geschlagen werden. Und das sollte man nicht tun. Auch vor dem Hintergrund dieser weitreichenden Verträge, das müsste aufgearbeitet werden, auch wenn viele jetzt nichts mehr von Corona hören wollen, sagen, das liegt zum Glück hinter uns, dieses ganze Getöse, aber man muss das machen. Das ist auch im Sinne der demokratischen Hygiene und auch der zukunftsgerichteten Zweckmäßigkeit wäre das unbedingt hier zu leisten. Donald Trump, ein sehr erfolgreicher Börsengang mit Truth Social, seinem Netzwerk. Viktor Orban warnt vor Eskalationsspirale und Kriegsrhetorik in Brüssel. Der ungarische Premierminister hat sich sehr deutlich ausgesprochen gegen diese Kriegsrauschparolen da aus Brüssel. Ich finde das ebenfalls sehr, sehr beunruhigend. Das erinnert etwas an die Zeit, die da geschildert wird vor dem Ersten Weltkrieg, wo man jubelt in die Schützengräben, in die Blutmühlen hineingestiegen ist. Und zum Schluss noch eine gute Nachricht. Ich habe hier ja etwas naserümpfend über das rosarote Trikot der deutschen Fußballer gespottet, aber es zeichnen sich nun rosarote Träume ab, denn die deutsche Fußballnationalmannschaft ist im Steigflug mit diesem rosaroten Trikot. Der Uli Hoeneß hat ja bodenständig und unternehmerisch und pragmatisch, wie er ist, gesagt, hört mal auf, über dieses Trikot da, über dieses Leibchen zu schimpfen. Und siehe da, er hatte recht, die Leistungen stimmen. Nun haben die Deutschen auch die Holländer geschlagen. Also warum nicht rosarot, wenn das den Fußball wieder etwas entkrampft und zurückführt zu den deutschen Tugenden? Denn der deutsche Fußball, der steckt eben auch wie das Land in einer Identitätskrise. Vielleicht können ja die Fußballer einmal mehr, wie schon 2006 damals an der WM, einen Fluchtweg hier öffnen aus den Verstrickungen und Wirren der Gegenwart. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich schließe mit der Empfehlung der Weltwoche hier noch einmal die Wiege des Glaubens, dann aber auch dieses Buch hier, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, das ist die englische Originalausgabe, J. Robert Oppenheimer, American Prometheus, mit einem wunderbaren Bildteil, größer als in der deutschen Übersetzung. Ein tolles Buch über den Vater der Atombombe, diese unglaubliche Zeit, bei der auch die Deutschen natürlich eine wichtige Rolle gespielt haben, Heisenberg und so weiter. Dann aber auch die McCarthy-Zeit, diese Hexenjagden, die uns leider nur allzu vertraut vorkommen, wenn wir da in gewisse Geländekammern der heutigen Politik und Publizistik blicken. Ihnen allen wunderschöne Ostern. Wir sind zurück am Montag, vielleicht am Dienstag, je nach Familienprogramm, habe ich das Equipment dabei. Wenn irgendetwas Außerordentliches läuft, melde ich mich natürlich. Die Weltwoche bleibt selbstverständlich 24 Stunden am Tag für Sie da online und natürlich mit der wunderbaren neuen Osterausgabe gleich auch als E-Paper für Deutschland hier verfügbar. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihren Zuspruch. Das ist für mich jeden Tag wie Ostern, wenn ich das machen hier und erleben darf. Vielen Dank, merci, macht's gut und bis bald.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.